You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Korax Antifa News. Wir haben uns in dieser Woche zwei Themen vorgenommen. Wir wollen noch einmal auf die Jahresbilanz der mobilen Opferberatung in Sachsen-Anhalt schauen und wir wollen außerdem eine Web-Dokumentation über betroffene rechter Gewalt empfehlen. Zunächst aber, wie gewohnt, die antifaschistischen Kurzmeldungen.
Immer mehr rechte Organisationen nutzen die Corona-Krise, um sich als Helfer zu profilieren. Das schreibt die Taz in ihrer Online-Ausgabe. Dabei werden verschiedene Beispiele genannt. So soll beispielsweise der Freiburger Stadtrat und AfD-Politiker Dubravno Hilfsangebote der Jungen Alternative versprechen. Die Jugendorganisation der NPD verteile Flugblätter mit dem Aufruf zur Hilfe. Der rechte Verein 1% fordert zu sogenannten Solidaritätsaktionen für Risikogruppen gegen die soziale Kälte auf. Der Verein 1% gilt als Heimat für Rechtsgesinnte rund um das sogenannte Institut für Staatspolitik. Auffällig sei bei all diesen sogenannten Solidaritätsaktionen, wie klar gesetzt die Grenzen der Solidarität sind. So gelte jede Aktion ausschließlich Deutschen oder solchen, die von den jeweiligen Initiatoren als deutsch angesehen werden. Dass diese Grenzen klar Risikogruppen außen vor lassen, um die sich doch gekümmert werden soll, fände bei den Initiatoren keine Beachtung. Eine Sprecherin des Bundesverfassungsschutzes sagte gegenüber der Taz, dass solche Aktionen in den letzten Wochen häufiger auftreten würden. Die Organisationen würden versuchen, sich als Kümmererparteien zu inszenieren. Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen 15-jährigen Kurden in Celle schweigt der Täter zu seinen Motiven. Das berichtet die Tageszeitung Neues Deutschland. Für Aufsehen soll hier eine Pressemitteilung der Polizei Celle und der Staatsanwaltschaft Lüneburg gesorgt haben, dass keine Anhaltspunkte für eine ausländerfeindlich oder politisch motivierte Tat bestehen würden. Das habe für viel Kritik gesorgt. Später sei diese Aussage durch den Oberstaatsanwaltschaft relativiert worden. Es werde in allen möglichen Richtungen hinsichtlich des Motivs ermittelt. Eine Recherche des Blogs Störungsmelder habe bereits ergeben, dass zwischen mehreren Social-Media-Konten des Täters und bekannten Neonazis Verbindungen bestünden. Nach Forderungen des Niedersächsischen Flüchtlingsrates sei das Tatmotiv gründlich und vorbehaltlos zu ermitteln. In der Vergangenheit sei es schon zu oft vorgekommen, dass eine rassistisch motivierte Gewalttat zu spät als solche bekannt geworden war. Der 15-jährige Jeside Arkan Hussein Khalaf war am Abend des 7. April in Celle mit einem Freund in der Nähe des Bahnhofs mit dem Fahrrad unterwegs, als er unvermittelt von einem 29-Jährigen mit einem Messer angegriffen wurde. Er starb wenige Stunden später im Krankenhaus. Unbekannte haben letzten Freitag die Scheibe des Kiosks Arena, Bar und Café in Hanau mit einem Pflasterstein eingeworfen. Das schreibt der Münchner Merkur online. Bei dem betreffenden Kiosk handelt es sich um einen Gedenkort an die Opfer des menschenfeindlichen Anschlags von Hanau. Denn das Lokal am Kurt-Schumacher-Platz in Hanau war der zweite Tatort während des Anschlags am 19. Februar. Zuvor hatten bereits Unbekannte auch die beiden Autos des Vaters vom Täter angezündet. Bei dem rechtsmotivierten und menschenfeindlichen Anschlag hatte der Täter am 19. Februar an zwei Anschlagsorten 9 Menschen erschossen. Danach tötet der 43-Jährige seine Mutter und sich selbst. Am Ostersonntag wurde eine Menschenkette der Initiative Seebrücke in Potsdam verboten. Das berichtet das Neue Deutschland. Als Reaktion darauf habe es allerdings die spontane Idee gegeben, dass die Demonstranten gemeinsam Brötchen kaufen gehen könnten. So habe sich am Ostersonntag eine Schlange vor einer örtlichen Bäckerei gebildet, in der die Demonstranten mit Schildern standen und für das Demonstrationsrecht, Solidarität und sichere Häfen demonstrierten. Normale Kunden seien vorgelassen worden. Gegen 12.35 Uhr habe sich die Demonstration dann zerstreut. Dies sei weitestgehend ohne Zwischenfälle passiert, in 5 Fällen sollen von der Polizei allerdings Personalien aufgenommen worden sein. Seit dem rechten Anschlag in Halle macht der Kiezdöner schwere Zeiten durch. Das geht aus einem Interview mit dem Betreiber Ismet Tekin hervor, das der Spiegel veröffentlichte. 40 Tage nach dem Anschlag öffnete Tekin mit seinem Bruder das Bistro wieder, seit dem neuen Jahr beklage er allerdings einen Rückgang der Einnahmen. Seit 2 Wochen habe er das Geschäft aufgrund der Corona-Notlage ganz geschlossen. Unterstützer haben vor 10 Tagen einen Moneypool zur Unterstützung des Kiezdöners und seiner Betreiber ins Leben gerufen. Erreichbar ist dieser über PayPal.
Vor etwa 2 Wochen hat die mobile Opferberatung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt ihre Jahresbilanz für das Jahr 2019 veröffentlicht. In dieser Bilanz werden die Fälle in Sachsen-Anhalt, die der mobilen Opferberatung bekannt sind, zusammengefasst und ausgewertet. Wir hören hier noch einmal Antje Arndt von der mobilen Opferberatung mit einem Überblick.
Wir haben für 2019 als mobile Opferberatung 133 politisch rechtsmotivierte Angriffe als Gewalttaten in Sachsen-Anhalt registriert. Darunter eben mit dem rechtsterroristischen Anschlag in Halle-Saale am 9. Oktober 2 Morde und mindestens 60-facher versuchter Mord. Das heißt, 2019 ist ein Jahr, was nie in Vergessenheit geraten wird durch den Anschlag. Und zusätzlich haben wir mehr direkt Betroffene zu verzeichnen als im Vorjahr, auch wenn die Angriffszahlen gesunken sind im Vergleich zu 2008.
In der letzten Woche hatten wir an dieser Stelle gemeinsam mit Antje Arndt auf verschiedene Betroffenengruppen, auf den Charakter der Taten und auf die Strafverfolgung dieser Taten geblickt. Ein entscheidendes Thema hatten wir zunächst ausgeklammert, der Anschlag von Halle im Oktober 2019. Dieser Anschlag hat auch in der Jahresbilanz der mobilen Opferberatung ein besonderes Gewicht. Antje Arndt schildert, in welcher Weise er in der Jahresbilanz erfasst wurde.
Also da haben wir uns entschieden, ihn nicht als eine Tat nur zu werten. Man muss dazu wissen, strafrechtlich gibt es nicht Anschlag oder Attentat. Strafrechtlich gibt es Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion unter anderem. Aber letztendlich sind es ja mehrere Attentate, mehrere Anschläge an dem Tag gewesen, die auch zum Teil örtlich und auch zeitlich voneinander getrennt waren und jeweils auch eine eigene Spezifik hatten und insbesondere auch für die Verletzten, die Angehörigen der Todesopfer oder auch die Überlebenden auch eine spezifische Situation und eine Besonderheit waren und immer wieder auch berichtet wurde von Betroffenen oder auch in der Presse, dass sie sich zum Teil in der öffentlichen Berichterstattung nicht wahrgenommen gefühlt haben, dass es eine Hierarchisierung von betroffenen Gruppen stattgefunden hat, dass zum Teil nur von dem antisemitischen Anschlag gesprochen wurde und zum Beispiel der rassistische Anschlag fehlte auf den Kiezdöner, wo explizit aus rassistischen Motiven der Täter ja erneut sich, nachdem er es glücklicherweise nicht geschafft hat, in die Synagoge einzudringen. Das war die erste Tat, der versuchte 52-fache versuchte Mord, so sehen wir das. Für uns war ganz klar die Tötungsabsicht und es war reines Glück, dass die Tür gehalten hat, die Waffen versagt haben, dass er es nicht geschafft hat, seine mörderischen Absichten umzusetzen. Also 52-facher versuchter Mord bei der Synagoge. Dann Jana L., die einfach, weil sie dort vorbeigegangen ist, ihn angesprochen hat und ihn, man könnte sagen, aus seiner Sicht gestört hat bei seinen mörderischen Plänen, das Leben sie gekostet hat. Das war sozusagen die zweite Tat mit einem neuen Tatentschluss. Und dann hat er sich entschlossen, erneut dann loszufahren und hat den Döner gesehen und hat aus rassistischen Motiven dort einen Menschen erschossen und auf mehrere Menschen versucht zu schießen, hat auch dort einen Sprengsatz ja gezündet und ist dann ja später auch weitergefahren, hat auf der Flucht noch einen schwarzen Mann aus Perspektive des Betroffenen gezielt angefahren, der zum Glück zur Seite springen konnte und nur leicht verletzt wurde. Aber auch das werten wir unter Berücksichtigung der betroffenen Perspektive momentan als versuchten Mord. Und in Wiedersdorf, die Betroffenen, die ja auch knapp mit dem Leben davon gekommen sind, die massiv verletzt wurden durch die Schüsse, das Paar, was dort in dem Hof, in ihrem sozusagen Wohnhof angeschossen wurden, einfach weil sie keinen Autoschlüssel parat hatten, dies zählen wir im Kontext, muss man, finde ich, im Kontext des rechtsterroristischen Anschlags zählen. Der Täter war weiterhin bereit zu morden und das ist ein zweifacher versuchter Mord. Es kam dann noch, auch das ist eine Gewaltstraftat in Wiedersdorf dazu, dass er ein Taxi erpresst hat oder versucht hat zu erpressen. Sozusagen Straftatbestand heißt es versuchte räuberische Erpressung, wo zum Glück niemand verletzt wurde. Das sind sozusagen ein Teil des Komplexes des Attentats und wir haben uns dazu entschieden, das eben in 6 Tatkomplexen auch mit 6 Angriffen zu zählen, die wie gesagt, zum Teil ja auch eine unterschiedliche Motivation innehatten.
Der Prozess gegen den Täter des Anschlags von Halle befindet sich derzeit in Vorbereitung. In diesen Tagen wird mit dem Eingang der Anklageschrift beim Oberlandesgericht in Naumburg gerechnet. Die mobile Opferberatung beobachtet diese Vorgänge genau. Für eine Aufarbeitung der Tat ist es durchaus relevant, wie die Tat in der Anklageschrift charakterisiert wird.
Wir erwarten vor allen Dingen auch, dass die Bundesanwaltschaft der Perspektive der Betroffenen und auch ihren zum Teil ja durch Nebenklagevertreterinnen mandatierten Anwälten folgt in der Einschätzung, dass wir es bei dem versuchten Eindringen in die Synagoge mit einem 52-fachen versuchten Mord zu tun haben. Weil in der Presse noch die alte Zahl, die immer noch sozusagen von 9-fachen versuchten Mord ist ja häufig zu lesen. Da erwarten wir, dass das sozusagen angesichts der Ermittlungen und der Ergebnisse überarbeitet und zu einem sozusagen das Ergebnis darüber hinausgeht und die Todesgefahr und der Versuch für die Menschen, die dort eingeschlossen waren und sich verbarrikadiert haben, auch als solches juristisch gewertet wird. Und selbstverständlich erwarten wir auch, dass auf die einzelnen Tatkomplexe und auch betroffenen Gruppen und Motivationen eingegangen wird, weil sich in dem Attentat ja auch zeigt, wie sich die Ideologien, durch welche Bausteine, die miteinander verbunden sind. Ja? Und es hier sowohl mit Frauenhass, mit Rassismus, mit mörderischem Antisemitismus, Verschwörungstheorie, Rechtsextremismus aufgefächert und differenziert analysiert werden muss. Und da gehen wir auch davon aus und erwarten, dass das in der Anklage auch geschehen wird.
Die Jahresbilanz 2019 der mobilen Opferberatung in Sachsen-Anhalt ist auf deren Homepage veröffentlicht. Kurze Zeit später hat das Bundesinnenministerium seine Kriminalstatistik über politisch motivierte Straftaten veröffentlicht. Während die mobile Opferberatung für Sachsen-Anhalt von einem leichten Rückgang der Straftaten spricht, aber in längeren Zeiträumen eine Kontinuität feststellt, ist für die bundesweite Entwicklung eine Zunahme rechter Straftaten zu verzeichnen. 2000 Straftaten mehr sollen gezählt worden sein, bei einer hohen anzunehmenden Dunkelziffer. Diese Veröffentlichungen sollten Anlass dafür sein, sich die Entwicklung auch in einem größeren Zeitraum anzuschauen. Das Jahr 2015 war für die rechte Mobilisierung ein Schlüsseljahr. An der sogenannten Migrationskrise entfachte sich ein zunehmend aggressiver werdender Diskurs. Wir haben David Begrich vom Miteinander e.V. gefragt, wie er diese Entwicklung einschätzt.
Oberflächlich betrachtet ist die Entwicklung seit 2015 auch nicht anders als in den zurückliegenden 25 Jahren, nämlich dass wir es immer mit einer Wellenbewegung zu tun haben. Also wir hatten immer dann, wenn es Höhepunkte in der konflikthaften Auseinandersetzung um Flucht und Migration gegeben hat und wenn es Höhepunkte von Formaten rassistischer Mobilisierung gegeben hat, haben wir immer auch mit einem massiven Anstieg der Gewaltstraftaten zu rechnen. Das ist 2015 nicht anders gewesen als beispielsweise damals im Umfeld von Rostock-Lichtenhagen und der Änderung des Asylgesetzes 1992. Das heißt, es ist eine Wellenbewegung, aber man muss nochmal mit Blick auf die Jahre 2015 fortfolgende deutlich machen, dass sich dort etwas geändert hat. Was sich geändert hat, ist, dass die Täterstruktur sich geändert hat. Wir hatten früher eine relativ klare, eingegrenzte oder eingrenzbarere Struktur von Menschen, die diese Taten begangen haben, die aus der jugendkulturell neonazistischen oder rechtsextremen Szene kamen. Das hat sich seit 2015 insofern geändert, als dass es unter den Tatverdächtigen auch Menschen gibt, die eben zuvor mit dieser rechtsextremen Szene nichts zu tun hatten oder auch weiterhin nichts zu tun haben, die also einfach aufgrund einer rassistischen Gesinnungslage sich motiviert sehen, zur Tat zu schreiten. Und das sind eben im wahrsten Sinne des Wortes unter Umständen Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Das heißt, es ist kein Randphänomen in dem Sinne. Und dann haben wir es eben 2016/17 mit einem wirklich explosionsartigen Anstieg der Zahlen zu tun. Das geht auf diese ganze gesellschaftliche Debatte seit 2015 zurück und es hat natürlich auch damit zu tun, dass die Grenze des Sagbaren und die Grenze des Diskutierbaren in der Öffentlichkeit, in den Medien, in der Politik, in den Talkshows in den letzten 4-5 Jahren sich deutlich, sehr deutlich verschoben hat. in eine Richtung, die zeigt, dass es eine höhere Diskurs- und Akzeptanzbereitschaft eben auch für Elemente rechtsextremer Politik gibt. Und das korrespondiert vielleicht nicht direkt, aber indirekt am Ende dann doch beispielsweise mit den Wahlergebnissen oder der Zustimmungsbereitschaft für eine Partei wie die AfD.
Soweit David Begrich vom Miteinander e.V. mit seiner Einschätzung über die Entwicklung rechter Gewalt seit 2015. Was den Anschlag von Halle betrifft, die Debattenplattform Transit hat gerade ein Call for Papers veröffentlicht, der den Anschlag von Halle zum Thema hat. Es soll darum gehen, nach etwa einem halben Jahr Bilanz zu ziehen und die Folgen des Anschlags aus gesellschaftskritischer und antirassistischer Perspektive in den Blick zu nehmen. Der Aufruf und erste Beiträge, den findet ihr unter transit-magazin.de.
Wir hatten immer die Befürchtung, es würde irgendwas passieren. Bloß nur wann und wo, wer, wussten wir nicht. Und das war für mich so, wie jetzt ist es passiert. Und das war das Leben nicht mehr so, wie es mal war.
Ich bin dann sehr ängstlich geworden. Sehr ängstlich geworden, dass ich gesagt habe, okay, wenn dunkel ist, ab 20 Uhr gehe ich nicht mehr raus.
Die Sache mit Jorge war eine, die sich einordnete in diese gewaltvolle Zeit und überdeutlich für mich gemacht hat, dass alles das möglich ist. Rassismus ist tödlich und das ist möglich.
Ich habe meine Kinder zum Boxen geschickt. Die sind da Boxen, die Boxen richtig. Ich habe gesagt, wenn es sein muss, ich bezahle eine Strafe von 100.000 Euro, aber lass dich niemals von jemandem verprügeln, nur weil du schwarz bist.
Das war ein Ausschnitt aus der Webdokumentation Gegen uns, die am 6. April veröffentlicht wurde. Anlass war der 29. Todestag von Jorge Gomondai, der 1991 nach einem neonazistischen Angriff in Dresden starb. Die Doku wurde von der Regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie e.V., RAA Sachsen, und dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt realisiert, in Zusammenarbeit mit der Filmemacherin und Journalistin Julia Oeckers. Auf der Webseite gegenuns.de sind einzelne Interviews mit Familienangehörigen, Freundinnen von Betroffenen rechter Gewalt sowie mit Zeitzeuginnen zu sehen. Warum deren Perspektive wichtig ist, erklärt Robert Kuschel vom RAA.
Man kennt oft die Namen der Täter oder die Zusammenhänge, aber man kennt wenig die Geschichten der Opfer. Und ich glaube, für uns als betroffenen Einrichtung, als Opferschutzeinrichtung ist es halt wichtig, zu sagen, das muss eigentlich im Vordergrund stehen und daran muss erinnert werden, weil die Leute und die Hinterbliebenen, die davon betroffen sind, haben da sehr viel durchgemacht und das ist schon auch durchaus noch wichtig zu sagen, okay, wir denken daran und das ist nicht einfach nur so im luftleeren Raum geschehen, sondern das betrifft uns alle.
Deshalb auch der Name der Webdoku Gegen uns, erklärt Filmemacherin Julia Oeckers.
Ein bisschen spiegelt sich das auch im Titel schon wieder, dass unser Konzept ja ist, gegen uns, dass wir diese Taten verstehen, auch durchaus als einen Angriff auf die Gesellschaft und dass zwar die Betroffenen natürlich in erster Linie trifft, aber dass es ein Umfeld gibt wie Familie, Angehörige, Freunde, solidarische Menschen, die eben auch davon betroffen sind. Und so haben wir uns da auch Gomondais Geschichte genähert.
Am 6. April 1991 stirbt Jorge Gomondai in Dresden. Er ist 28 Jahre alt. Neonazis hatten ihn wenige Tage zuvor in einer Straßenbahn rassistisch beleidigt, geschlagen, bedroht und dann aus der fahrenden Bahn gestoßen. Er erleidet bei diesem Sturz schwerste Kopfverletzungen und stirbt nach 6 Tagen im Koma auf der Intensivstation. Jorge Gomondai ist das erste Todesopfer rassistischer Gewalt in Sachsen nach der Wiedervereinigung. Sein Tod hat das Leben vieler Menschen in Dresden nachhaltig verändert.
Viele Dresdnerinnen und Dresdner, die politisch engagiert sind, beschreiben eben diesen Mord an Jorge Gomondai als etwas, das ihr Leben und ihr politisches Leben immer geprägt hat. Dass dieser Jahrestag ein fester Jahrestag ist, ein fester Bestandteil in ihrem Kalender und dass es für sie und für ihr politisches Denken einfach wichtig war. Und das ist das, was wir zeigen wollen.
Jorge Gomondai war Vertragsarbeiter in einem Schlachthof in Dresden. Die DDR und Mosambik hatten ein Regierungsabkommen, das einen Aufenthalt von 4 bis 5 Jahren vorsah, in denen MosambikanerInnen für die Betriebe der DDR arbeiten und eine Ausbildung erhalten sollen. Anschließend sollten sie nach Mosambik zurückkehren und dort den Aufbau des sozialistischen Heimatlandes vorantreiben. Die VertragsarbeiterInnen aus Mosambik lebten in Dresden in einem Wohnheim unter sich. Es gab kaum Kontakt zu Deutschen. Integration und ein dauerhafter Aufenthalt in der DDR waren nicht erwünscht. Eheschließungen mit Deutschen waren verboten, Liebesbeziehungen nicht gerne gesehen. VertragsarbeiterInnen, die schwanger wurden, mussten das Land verlassen. Rassistische Angriffe und Anfeindungen in Kneipen, Clubs, aber auch in Zügen und Bussen waren keine Seltenheit. Das Ende der DDR kam und das bedeutete auch das Ende des Regierungsabkommens, das Ende der Arbeitsverträge und der dazugehörigen Unterkünfte. Im Schlachthof Dresden wurden die MosambikanerInnen 1990 als erste entlassen. Sie werden in ein Übergangswohnheim umquartiert. Mehrfach wird dieses Wohnheim attackiert und mit Brandsätzen angegriffen. Eine Abfindung der ArbeiterInnen von 3000 Mark gibt es nur, wenn sie das Land verlassen. Olga M., Freundin von George und ehemalige Vertragsarbeiterin aus Mosambik, erinnert sich.
Nach und nach hat man uns mal gesagt, dass die Mauer ist gefallen und es gibt kein mehr Sozialismus und wir mussten nach Hause zurückkehren. Also Perspektive hat man nicht gehabt und viel von uns, was man ja in DDR gemacht hatte, da konnte dieser Beruf nicht ausüben zu Hause. Für mich war keine richtige Ausbildung, war nur Kraftarbeit, was man gemacht hat. Das ist auch mal der Grund, den ich gesagt habe, nee, ich kann nicht so nach Hause ohne Ausbildung wieder zurück und bin ich natürlich hier geblieben.
George Gomondai wird 1,5 Jahre nach dem Mauerfall in einer Straßenbahn von etwa 14 Neonazis angegriffen. Gomondai stürzt aus der Straßenbahn, erleidet schwerste Verletzungen am Kopf und bleibt bewusstlos auf dem Pflaster liegen. Die Gruppe Neonazis war schon vorher durch die Neustadt gezogen, hatte alternative Kneipen angegriffen und mindestens eine weitere Person zusammengeschlagen. Bei der Polizei waren mehrere Notrufe eingegangen. Die Gruppe wurde kurz vor dem Betreten der Straßenbahn von der Polizei kontrolliert, allerdings ohne Folgen. Bis heute ist der genaue Tatverlauf nicht geklärt. Die polizeilichen Ermittlungen zogen sich, waren fehler- und lückenhaft. Die Familie in Mosambik erfährt nicht, dass George im Krankenhaus liegt. Sie wird auch von seinem Tod nicht informiert. In der Webdokumentation Gegen uns ist Georges Bruder Peter Gomondai zu hören.
No full information of cement. No full information of cement. Er ist so abhängig bei Radio.
Ich wurde nicht offiziell informiert. Ich erfuhr es aus dem Radio. Jemand erzählte mir, dass am Ende der Nachrichten gesagt wurde, dass ein Mosambikaner in Deutschland sein Leben verloren habe. Sein Name sei George Soao Gomondai. Er komme aus Manica. Ich bin sofort losgegangen zum Amt für Arbeit. Als ich beim Amt für Arbeit ankam, sagten sie, wir haben keine Information. Okay, aber ich habe Informationen. Dann haben sie Kontakt zum Arbeitsministerium aufgenommen. Es wurde bestätigt, dass diese Person gestorben ist. Okay, er hat sein Leben verloren. Und nun? Wie machen wir das? Ich bin von A nach B gelaufen. Es vergingen 30 Tage, ohne dass der Körper hierher gebracht wurde. Dann habe ich insistiert. Ich sagte der mosambikanischen Regierung, sie sollen der deutschen Regierung sagen, dass wir unsere Zeremonien haben. Wir brauchen den Körper hier, komme was wolle. Nach langem Hin und Her haben wir erreicht, dass der Körper unseres Bruders hierher gebracht wurde.
George Gomondai war das erste bekannte Todesopfer rechter Gewalt in Sachsen nach der Wende. Jetzt, 30 Jahre nach seinem Tod, soll die Doku Gegen uns die Zeit beschreiben, in der eine solche Tat möglich war. Für Filmemacherin Julia Oelkers ist es wichtig,
dass es nicht nur darum geht, den Fokus auf die Person zu richten, die die Gewalt direkt erfahren hat, sondern eben auch das Umfeld beschreiben, das in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre in Dresden extrem gewalttätig war und wo viele Gewalttaten auch gegen andere passiert sind, dass man versteht, das ist nicht eine einzelne Tat, die da irgendwo im luftleeren Raum passiert ist, sondern es ist in der gesellschaftlichen Atmosphäre entstanden, in der rechte Gewalt extrem präsent war.
Die Berichterstattung und der gesellschaftliche Diskurs über rechte Gewalt in Deutschland ist lückenhaft. Oft wird davon gesprochen, dass rechtes Gedankengut wieder salonfähig geworden ist oder rechte Gewalt plötzlich erdrutschartig ansteigt. Kontinuitäten werden oft nicht gesehen.
Wir haben seit der Wiedervereinigung mindestens 183 Todesopfer zu beklagen und die Leute, die wir in dieser Webdokumentation gegen uns porträtieren und darstellen, sind ja auch nur werfen quasi einen Schatten oder ein Schlaglicht darauf. Dabei ist eigentlich die Zahl viel, viel größer. Oder es gibt Schicksale, die durchaus bekannt sind, weil die halt medial auch stark rezipiert worden sind. Aber es gibt ganz viele Angriffe, die kaum in der Öffentlichkeit vorkommen, die aber trotzdem alle geschehen sind. Und die Idee ist dann zu sagen, okay, mit der Webdokumentation auch nochmal ein größeres Bild zu zeichnen. Also es geht darum zu sagen, okay, das ist ein Mensch, der da gestorben ist, der hat eine Familie, der hatte Träume. Das hat ganz starke Auswirkungen gehabt für die Familie, für die Leute, die in Sachsen oder in Dresden leben.
Die Webdoku gegen uns soll bis zum Herbst mit weiteren Fällen erweitert werden.
Den einen Fall, den wir, oder die zwei weiteren Fälle, die auf jeden Fall kommen werden, ist der Rapper Sonne Ra aus Erfurt. Und der dritte Fall ist Marwa El-Chabini, die am 1. Juli 2009 im Dresdner Landgericht ermordet wurde von einem bekennenden NPD-Anhänger. Das sind sozusagen Episoden, die dann demnächst erscheinen werden und wahrscheinlich, oder so ist zumindest unser Ziel, auch immer jeweils um den Todestag herum. Eine Idee dahinter war ja schon auch bei uns zu sagen, naja, also Hanau und Halle, wenn man es mal ins Aktuelle reinzieht, das ist jetzt nicht so was ganz Plötzliches. Und ja, man muss das ganz klar adressieren, dass das Rassismus ist und Antisemitismus. Aber es gibt eine ganze Geschichte von rechten Terror und rechter Gewalt in Deutschland.
Und das könnten noch mehr Fälle sein. Es ist so angelegt, dass man es ausbauen kann. Das liegt im Moment auch noch an der Finanzierung. Aber das sind eben die, die wir jetzt erstmal realisieren können. Aber die Idee ist eben, dass wir die verschiedenen Epochen in diesen drei Jahrzehnten seit der Wiedervereinigung auch abdecken wollten und verschiedene Arten der Gewalttaten sozusagen zeigen wollten. Also Marwa El-Chabini als muslimische Kopftuch tragende Frau ist eben ein anderes Ziel nochmal und diese Gruppe sollte auf jeden Fall berücksichtigt werden. Das waren so Gründe, warum wir uns für diese Fälle entschieden haben. Aber die sind definitiv exemplarisch und es kann gerne noch weiter ausgebaut werden.
Die Dokumentation gegen uns befindet sich auf einer Homepage im Internet gegenuns.de. Klein und zusammen, das war hier eine Empfehlung in den Antifa-News. Und damit sind die Antifa-News an dieser Stelle erstmal vorbei. Nächste Woche Donnerstag dann wieder in den tagesaktuellen Magazinen von Radio Korax. Wie immer auch nachzuhören unter freie-radios.net und auf radiokorax.de.